aber er fand nichts mehr davon in seinem Gedächtnis. Alles, was damit zusammenhing, dass er Angst gehabt hatte, dass er dick und schwach und empfindlich gewesen war, hatte er vergessen. Seine Erinnerung war bruchstückhaft, und diese Bruchstücke schienen ihm so fern und undeutlich, als habe es sich nicht um ihn selbst, sondern um einen anderen gehandelt. Atreo fragte ihn nach anderen Erinnerungen, und Bastian erzählte von den Zeiten, als seine Mutter noch gelebt hatte, vom Vater, von seinem Zuhause, von der Schule und seiner Stadt, was er eben noch wusste. Die drei Herren waren schon in Schlaf gesunken, und Bastian erzählte immer noch. Es wunderte ihn, dass Atreu so großes Interesse gerade fürs Alltäglichste hatte. Vielleicht lag es an der Art, wie Atreu ihm zuhörte, dass auch ihm selbst die gewöhnlichsten und alltäglichsten Dinge nach und nach gar nicht mehr so alltäglich vorkamen, sondern so, als enthielten sie alle ein Geheimnis, das er nur nie bemerkt hatte. Schließlich wusste er nichts mehr. Ihm fiel nichts mehr ein, was er noch hätte erzählen können. Es war schon spät in der Nacht, das Feuer war heruntergebrannt. Die drei Herren schnarchten leise. Atreu saß mit reglosem Gesicht und schien in Nachdenken versunken. Bastian streckte sich aus, wickelte sich in seinen Silbermantel und war eben am Einschlafen, als Atreu leise sagte: »Es liegt an Aurin.« Bastian stützte den Kopf auf eine Hand und sah den Freund schlaftrunken an. »Was meinst du damit?« »Der Glanz«, fuhr Atreu fort, als spräche er zu sich selbst, »wirkt bei unsereinem anders als bei einem Menschenkind.« »Wie kommst du darauf?« »Das Zeichen gibt dir große Macht«,